Frohe Ostern, ein fröhliches Osterfest, schöne Feiertage. Überall hört man in diesen Tagen diese oder ähnliche Grüße und Wünsche, obwohl die Pandemie vieles von dem, was Menschen ja gerne über diese Feiertage machen würden, unmöglich bzw. schwer umsetzbar macht. Was darf uns aber dennoch froh und hoffnungsvoll stimmen in diesen Tagen? Nur ein paar schul- und arbeitsfreie Tage? Nur der Genuss von Schoko-Osterhasen und hartgekochten Eiern? Nur das hoffentlich schöne Frühlingswetter, was wir in der letzten Woche hatten, heute lässt es noch auf sich warten, das zumindest ja dann zu einer netten Fahrradtour einladen würde oder zu einem ersten Grillfest im eigenen Garten? Oder gibt es da wirklich mehr, was unsere Freude weckt? Und wir haben davon ja heute Morgen schon reichlich gehört. Ich möchte es trotzdem noch einmal fragen und hinterfragen. Und so möchte ich euch mit hineinnehmen in die Zeit des ersten Ostermorgens und mit euch herausfinden, was wirklich geschah. Früh am Sonntagmorgen, noch ehe die Sonne aufgegangen war, machten sich die 11 Jünger, einige Frauen und weitere Anhänger Jesu, erwartungsvoll auf den Weg zum Grab. Die ganze Nacht hatten sie in großer Vorfreude den großen Festsaal geschmückt, einige Krüge besten Weins kaltgestellt, sich selber zurechtgemacht und festlich gekleidet. In Kürze würden sie die Grabhöhle erreichen und auf den glorreichen Augenblick der Auferstehung warten. Das wollte keiner von ihnen verpassen. Unbändige Freude erfüllte ihre Herzen. Bald war es soweit. Jesus würde auferstehen von den Toten, wie er es gesagt hat. Fröhliche Ostern. Leider muss ich euch enttäuschen. Ihr habt das wahrscheinlich schon beim Textsuchen in euren Evangelien vergeblich gesucht, diesen Text. Ihr findet ihn dort auch nicht. So war es nicht. So haben die Menschen damals nicht reagiert, nicht sich vorbereitet. Dafür habe ich euch aber diesen Text mitgebracht aus Markus 16. Und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Markus 16, die ersten 15 Verse. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und als der Schabbat vergangen war, kauft Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürzsalben, um zu kommen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kommen sie zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von dem Eingang der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft hineingingen, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch selbst gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als er früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in einer anderen Gestalt, während sie unterwegs waren, als sie aufs Land gingen. Und diese gingen hin und verkündeten es den Übrigen. Auch denen glaubten sie nicht. Nachher aber, als sie zu Tisch lagen, offenbarte er sich den Elfen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Soweit Gottes Wort für heute Morgen, für diesen Auferstehungstag. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Eine Begegnung mit dem Auferstandenen kann auch dein Leben verändern. Glaubst du das? Ich glaube, viele von uns hier in diesem Raum haben das erfahren in ihrem Leben. Oder sie sind noch immer in diesem Erfahrungsprozess dabei, weil das ist ja nicht mit einem Schnipp getan, sondern das Leben ändert sich ja Schritt für Schritt, Tag für Tag, wo wir erkennen dürfen, was er für uns in diesem neuen Leben bereithält. Jesus selbst hat seinen Jüngern gesagt: Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Was für eine ermutigende Nachricht auch für uns. Aber wenn wir zurück auf unseren Text kommen, dann müssen wir erkennen, dieser Text sprüht gerade nicht vor Osterfreude. Und die Jünger und Jüngerinnen der damaligen Zeit erst recht nicht. Wir erleben eher Menschen, die zutiefst verzweifelt sind, ihre Hoffnung verloren haben. Und so lasst uns erstmal den ersten Punkt uns anschauen, eine Erfahrung, die hoffnungslos macht. Und wir wollen so ein wenig mal den Zustand anhand des Textes analysieren von diesen Menschen, damals an diesem ersten Ostermorgen. Da ist zunächst einmal das Erste, was wir feststellen: Sorge. Nicht Vorfreude erfüllte die Frauen auf dem Weg zum Grab, sondern sorgenvolle Gedanken. Nicht das Vertrauen in die Verheißung Jesu ließ sie zum Grab eilen, in der Erwartung seiner Auferstehung, sondern die Pflichterfüllung eines Rituals. Mit Sicherheit aus Liebe und aus Ehrfurcht, aber eben ohne die Hoffnung auf das Eintreten der baldigen Auferstehung. Fröhliche Ostern? Wohl kaum. Und dann sehen wir ein weiteres: Furcht. Die Frauen sind dann die Ersten, die die frohmachende Nachricht durch die Engel mitgeteilt bekommen: Jesus lebt! Schaut selber hin, wo sie seinen Leichnam hingelegt haben. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, so wie er gesagt hat. Aber auch jetzt stellt sich interessanterweise keine Freude ein, sondern Entsetzen, Panik, Angst. Fluchtartig, so heißt es hier, verlassen sie die Grabhöhle und gaben die Freudenbotschaft zunächst überhaupt nicht weiter. Fröhliche Ostern? Immer noch nicht. Aber es geht noch weiter. Vers 10. Als Maria Magdalena dann endlich dem Auferstandenen begegnet ist und diese Freudenbotschaft zu den Jüngern brachte, da traf sie nicht auf eine erwartungsvolle und hochmotivierte Truppe, sondern auf ein Häuflein weinender und trauernder Gestalten. Sie alle standen noch unter dem Trauma der Kreuzigung und Grablegung ihres geliebten Herrn. Jesus ist tot. Fröhliche Ostern? Was für ein makabrer Scherz. Es geht immer noch weiter. Vers 11 und 13. Es wird eigentlich noch schlimmer. Die Auferstehungsbotschaft wird von weiteren Augenzeugen überbracht. Und es führt nicht dazu, dass ihre Trauer überwunden und zum Jubel wird, sondern sie stößt im Gegenteil auf Widerstand, auf Herzenshärte, auf Unglauben. Fröhliche Ostern? Weit gefehlt. Und ich glaube, was wir hier erleben, ist ein Teil einer emotionalen Bandbreite, die auch wir aus unseren eigenen Lebensentwürfen kennen. Und wir können noch einige dieser Dinge, noch einige andere Dinge diesen Dingen hinzufügen. Wie ist das mit unseren Sorgen? Welche Steine machen uns das Leben schwer, wo wir denken, die bekommen wir nie weggerollt? Keine Chance. Wer soll uns denn dabei helfen? Sorgen, die die Kontrolle über unser Leben übernehmen wollen. Krankheit, Umgang mit Verlust, Herausforderungen auf den Arbeitsmärkten, Fragen der Kindererziehung, Herausforderungen der Ehe. Und was unser Alltag an Sorgen so mit sich bringt, das kennen wir auch, dass sie uns niederdrücken wollen, dass sie uns beschäftigen wollen, eben mit diesen Problemen und Sorgen, und wir gar nicht mehr den Aufblick haben auf den, der gesagt hat, sorgt euch nicht. Und dann die Ängste, die ja oftmals aus diesen Sorgen emporwachsen und uns fast lebensunfähig machen. Auch das erleben Christen, dass sie lebensunfähig, lebensuntüchtig sind, weil Ängste und Furcht so die Macht in ihrem Leben übernommen haben und sie gar keine Freiheit spüren, gar keine Luft zum Atmen haben. Trauer, auch das ist uns nicht fremd. Trauer, die uns im Dunkeln von Depression und Selbstmitleid festhalten will. Auch da, wo wir uns im Grunde genommen nur auf das eine fokussieren, auf den Verlust vielleicht, den wir erlitten haben, auf Träume, die wir beerdigen mussten und wissen, da wird nie etwas draus. Aber wir gerade an diesem Bedürfnis so sehr festhalten und aus dieser Trauer im Grunde genommen gar nicht mehr herauskommen. Und dann der Unglaube. Darf man das sagen, unter Christen in einer Freikirche am Ostersonntag? Ein Unglaube, der auch bei Kindern Gottes auftauchen kann. Ein Unglaube, der einem souveränen Gott einfach nichts mehr zutraut und seinen Verheißungen mit Misstrauen begegnet. Da kommen wir wieder zurück zu Genesis 3. Sollte Gott gesagt haben? Aber ich möchte noch zwei Dinge hinzufügen. Man könnte die Palette noch erweitern. Da ist eben auch die Schuld, die uns, anstatt sie uns zum Auferstandenen führt, von ihm wegzieht. Und wir so leben, als hätte es Jesu Auferstehung nie gegeben. Wohin mit deiner Schuld? Ja, keine Ahnung. Ja, eben doch. Christus ist auferstanden, er ist gestorben, begraben worden und auferstanden, er lebt. Wohin mit deiner Schuld? Zu ihm. Er hat am Kreuz dafür bezahlt, das haben wir Karfreitag in aller Klarheit und Deutlichkeit verkündigt bekommen. Oder Scham. Etwas ist in deinem Leben passiert, Schuld, Sünde, was auch immer. Und jetzt ist die Scham so übergroß, dass man sich gar nicht mehr in die Gegenwart von Geschwistern traut, der eigenen Gemeinde vielleicht, und entsprechend sich auch gar nicht in die Gegenwart Gottes. Und dabei ist die Bibel so klar in ihren Aussagen, gerade da, wo Schuld und Scham uns von Gott trennt, ist die einzige Hoffnung, die wir haben, hin zu ihm, der die Arme ausgestreckt hält, wie damals am Kreuz, und sagt, komm, komm zu mir. Für diese Schuld, auch für diese Scham bin ich gestorben. Ich habe diese Schuld und Scham längst auf mich genommen. Ich habe sie getragen. Ich habe die Verlassenheit vom Vater, den Zorn Gottes, auf mich genommen. Den Kelch bis zum letzten Schluck ausgetrunken. Warum nimmst du das nicht für dich in Anspruch? Und ich spreche ganz bewusst auch zu Kindern Gottes, zu uns, die wir hier sitzen und zu euch, die ihr zu Hause sitzt. Das ist ja gerade die Strategie des Teufels, dass er selbst uns Kindern Gottes solche irren Gedanken mit auf den Weg geben kann, die uns dann mehr und mehr von Christus und seiner Gemeinde wegziehen. Aber das gilt natürlich genauso für Menschen, die Jesus noch gar nicht kennengelernt haben, die ihm noch nie begegnet sind, die gar nicht wissen, was es mit ihm und einem Leben mit ihm auf sich hat. Gut, dass du heute hier bist und gut, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass das in diesem Gottesdienst in der Predigt noch deutlich wird. Du bist willkommen beim Auferstandenen mit all dem, was dich bisher von ihm ferngehalten hat. Also all das erfahren, erleben wir und halten vielleicht auch ganz bewusst daran fest, an den Sorgen, an den Ängsten, an der Trauer, an dem Unglauben, an der Schuld, an der Scham und tun damit im Grunde genommen so, als hätte es diesen Ostermorgen nie gegeben. Als könnte man jetzt nach Jerusalem fahren und schauen, wo ist denn das Grab, wo sie ihn damals beigesetzt haben. Nee, das Grab ist leer. Da gibt es nichts mehr zu schauen. Natürlich kann man gerne mal nach Jerusalem, nach Israel reisen, das kann ich jedem nur empfehlen. Aber wir machen doch keine Pilgerstätte zu einem gestorbenen Gott. Wir haben ihn hier gegenwärtig, nicht nur hier in diesem Gottesdienstraum, in unserem Leben, da, wo wir ihn einlassen, wo wir ihm begegnen. Jesus ist auferstanden. Frohe Ostern. Aber wie gesagt, die Jünger und Jüngerinnen waren verzweifelt, hoffnungslos. Und was ich an dieser Geschichte so sehr schätze, ist das, was jetzt kommt. Jesus hat das alles gewusst. Und auch jetzt, wie muss er sich gefühlt haben? In dem Wissen, wie seine Jünger mit der ersten Auferstehungsbotschaft, jetzt wo sie passiert ist, wo Menschen ihn gesehen haben, wie sie damit umgehen. Und denen will ich die Missionierung der Welt anvertrauen? Niemals. Die sind zu nichts zu gebrauchen. Und dann passiert es. Eine Begegnung, die Leben verändert. Und zunächst einmal, das ist eben das Ermutigende, nicht die Jünger und Jüngerinnen. Jesus ergreift die Initiative. Er begegnet erst Einzelnen, den Emmaus-Jüngern oder eben auch Maria Magdalena und dann später eben dem gesamten Jüngerkreis, wie sie sich eingeschlossen haben in Selbstisolation und Selbstquarantäne, Angst vielleicht selber noch in diesen ganzen Unruhen aufgespürt und gefangen genommen zu werden. Nicht die Jünger suchen den Auferstandenen, wie das mein erster Text doch so toll formuliert hat. Nein, der Auferstandene sucht sie und offenbart sich ihnen. Seht her, hier bin ich. Und wir erleben das auch immer wieder. Erst vor 2 Tagen, als wir Abendmahl gefeiert haben. Seht hier, hier bin ich. Schmeckt und seht. Spürt es. Oder was ich damals auch sagte, ich meine, wir wiederholen uns ja oft hier auf der Kanzel, aber weil es eben kein neues Evangelium zu verkünden gibt, sondern immer wieder das Gleiche. Hier begegnen wir dem Auferstandenen. Wenn wir die Bibel aufschlagen und betend lesen. Wir haben letzten Sonntag von diesen suchenden Menschen gehört. Und klar, das gibt es, glaube ich, nach wie vor, auch wenn die Bibel an anderer Stelle sehr deutlich macht, dass da keiner ist, der nach Gott fragt. Dass keiner da ist, der so weise und klug ist, sich auf den Weg zu machen und ihn zu suchen. Aber Gott schenkt es durch seinen Geist, dass er Menschen offen macht, dass er Menschen fragend macht, dass er Menschen aus ihrer Situation heraus irritiert und nachdenklich werden lässt und sie sich vielleicht, wie die Griechen damals, gefragt haben, da muss es doch mehr geben. Und dann auf die Suche gehen. Aber was das Evangelium sehr klar bezeugt, Gott ist es, der sich auf die Suche macht nach jedem von uns. Der sich auf die Suche gemacht hat und viele von uns gefunden hat. Ich kann jetzt vielleicht nicht für jeden heute Morgen hier in diesem Raum sprechen. Er ist es, der die Initiative ergriffen hat zu deiner Errettung. Deshalb kam er in diese Welt als kleines Kind und deshalb starb er als erwachsener Mann am Kreuz. Und auch jetzt als Auferstandener geht er seinen Jüngern nach und offenbart sich ihnen. Und dann, auch das brauchen wir hin und wieder, rückt er die Perspektive zurecht. Nachdem er ihnen vorher, noch gar nicht so lange her, die Füße gewaschen hatte, ist jetzt der Kopf dran. Er tadelt sie im Blick auf ihren Unglauben, auf ihre Herzenshärtigkeit. Das sind hier nicht die Schriftgelehrten und Pharisäer, die er vor sich hat. Das sind die Jünger, die 3 Jahre mit ihm unterwegs waren. Welche Voraussetzungen hatten sie als seine Nachfolger? Und dennoch verzagten und versagten sie. Und wisst ihr, wir sind nicht anders. Auch wir verzagen oft in unserem Alltag und wir versagen auch immer wieder. Aber welcher Trost für uns, dass Jesus sie nicht abschreibt, sondern ihnen hilft, die Perspektive wieder zurechtzubekommen und sie daran zu erinnern, überlegt mal Leute, ich habe es euch doch 3-mal versucht zu erklären, was passieren wird. Und ich habe euch 3-mal auch gesagt, ich werde auferstehen. Erinnert euch an die Abschiedsreden. Er hat jetzt nicht gesagt Johannes 14, aber das sage ich jetzt, weil es da steht. Ich muss zum Vater zurückkehren. Ja, wie soll denn das gehen, wenn ich da im Grab bleibe? Und ich werde dort eine Wohnung für euch bereiten und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Was für herrliche Worte. Was für tröstende Worte, die auch jedem von uns gelten. Die Jünger, also doch keine Übermenschen. Und das ist vielleicht auch ein großer Trost für uns. Sie, die vielleicht ja doch auf einer anderen Ebene eine Jesusbeziehung hatten. Sie haben ihn gesehen mit Augen, sie hätten ihn malen können, ja, wenn jemand gesagt hätte, zeichne ihn doch mal gerade. Sie haben ihn angefasst, sie haben mit ihm gelacht, mit ihm geweint. Sie haben alles Mögliche mit ihm erlebt. Darauf müssen wir noch ein bisschen warten, ihn von Angesicht zu sehen. Aber selbst sie mit diesen Voraussetzungen haben versagt und waren verzagt. Und Jesus kommt und rückt wieder alles ins rechte Licht und sich in den Mittelpunkt. Und genau das brauchen wir jedes Mal neu, jeden Sonntag, im Grunde genommen jeden Tag. dass Jesus uns die Perspektive zurechtrückt. Dass wir nicht nur einmal im Jahr Ostersonntag feiern und uns zurufen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Diese Aussage gilt Tag für Tag für Tag. Ich hoffe nicht, dass wir morgen wieder so leben, als hätten wir es mit einem toten Jesus zu tun. Er ist und bleibt auferstanden. Er sagt, seht her, ich lebe. Und weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Fröhliche Ostern. Und dann etwas, was dann noch faszinierender fast ist, noch erstaunlicher. Er befreit und beauftragt. In diesem Moment findet eine Veränderung statt. Die Jünger erleben nun die Realität der Auferstehung hautnah und konkret. Klar, Jesus steht mitten vor ihnen. In anderen Geschichten, in Paralleltexten, wo Jesus auch zu ihnen kommt, da ist er mit ihnen. Ja? Seht her, ich bin's. Und Thomas darf sogar seine Wundmale anfassen, weil er eben auch so seine Probleme mit den Aussagen der Jünger hatte, wo er beim ersten Mal nicht dabei war. Und in diesem Moment, da schwinden die Sorgen. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere Jünger an die Geschichte aus Johannes 6, an die Brotvermehrung. Was haben sie sich da einen Kopf gemacht und Sorgen gemacht? Herr, so viele Menschen, wie sollen wir die denn satt kriegen? Wo Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie haben erlebt, wie diese Sorgen menschlich gesehen vielleicht verständlich waren. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Aber mit Jesus vor Ort, unnötig. Die Furcht verschwindet. Und da hat der ein oder andere vielleicht eine Erinnerung bekommen an den See Genezareth, wo sie auf dem Boot waren und plötzlich dieser Sturm aufkam. Ein furchtbarer, schrecklicher Sturm. Panische Angst überkam selbst die tapferen Seeleute, die Fischer. Und wie sie erleben, dass dieser Jesus Wind und Wellen gebietet und sich der Sturm im Augenblick legt. Und auch der Sturm und die Angst und die Panik ihres Herzens zur Ruhe kommt. Die Trauer verschwindet. Na klar, Jesus ist auferstanden, er steht vor ihnen. Und vielleicht erinnern sie sich an Lazarus. Und sie sagen sich, Mensch, wir hätten da schon etwas mehr begreifen können. Jesus hat Macht über Leben und Tod. Er hat den Lazarus von den Toten auferweckt. Und dann der Unglaube, der verschwindet. Ja, weil Jesus selber vor ihnen steht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, hat er noch vor einigen Tagen zu ihnen gesagt. Ja, jetzt, in diesem Moment, können sie es. Jesus befreit sie allein durch seine Gegenwart. Und jetzt sind sie auch zu gebrauchen, bereit für den Auftrag. Sagt es aller Welt, dass ich lebe und Menschen suche, die sich retten lassen. Und eins ist auch klar. Warum sollten seine Jünger andere Erfahrungen machen, als sie es selber durchlebt haben? Wenn wir anderen Menschen die frohe Botschaft der Auferstehung Jesu bringen, dann werden wir auf Menschen stoßen, die uns nicht glauben, die uns für verrückt halten, die denken, wir würden ein Märchen erzählen. Obwohl es vielleicht Menschen sind, die so verhaftet sind in ihren Sorgen des Lebens, obwohl es Menschen sind, die so verhaftet sind in ihren Ängsten und ihrer Furcht, und selber sich mit Fragen auseinandersetzen, was ist eigentlich, wenn ich sterbe? Obwohl es Menschen sind, die vielleicht so stark mit Trauer zu tun haben und für die es so wertvoll und wichtig wäre, dem Auferstandenen zu begegnen, doch da Freiheit zu erfahren. Und letztendlich ist er es allein, der diesen Unglauben aufbrechen kann durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber wir sind seine Zeugen, so wie die Jünger damals, wie Jesus ihnen den Auftrag gibt. Er befreit nicht nur, sondern er beauftragt auch. Diese Truppe, die vorher noch weinend und trauernd und verzweifelt wie ein Häuflein Elend zusammen waren, die schickt er jetzt hinaus, um die Welt förmlich auf den Kopf zu stellen. Und das geschieht bis heute, dieses die Welt auf den Kopf stellen, da, wo die Auferstehungsbotschaft verkündet wird, wo der Gekreuzigte verkündet wird als Auferstandener und wo Menschen begreifen, jawohl, hier ist genau das, was mir fehlt, eine Begegnung mit dem Auferstandenen, mit Jesus selbst. Sagt es aller Welt, dass ich lebe und Menschen suche, die sich retten lassen. Sagt aller Welt, fröhliche Ostern, weil Jesus lebt. Also noch einmal, fröhliche Ostern, na klar, denn es gilt ja immer noch, das Grab ist leer, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Nur, liebe Geschwister und liebe Freunde, das Wissen allein um Jesu Auferstehung reicht dazu nicht aus. Du musst es selber erfahren. Du musst es anwenden auf dein persönliches Leben. In einer Predigt zu sitzen und davon theoretisch zu hören, ist zwar schon mal ein erster wichtiger Schritt, aber das verändert noch nicht dein Herz. Man muss es erleben, dem Auferstandenen begegnen und mit dem Leben. Und dann, erst dann, erfährt man die befreiende und frohmachende Kraft der Osterbotschaft. Fröhliche Ostern? Na klar, weil Jesus lebt. Und das darfst auch du hier in diesem Raum, du zu Hause, wo immer du uns zuschaust, konkret erleben. Der Auferstandene selber lädt dich ein, zu ihm zu kommen, mit all dem, was dich belastet, an Sorgen, an Ängsten, an Trauer, auch an Unglaube, an Schuld und Scham. Komm mit all dem zu ihm, dem Auferstandenen, und finde bei ihm Rettung von Schuld und neues, befreites Leben. Amen.